Scheiße, Liebe, Sehnsucht. Das war eine schöne Ausstellung eines Isländers in Stuttgart. Und wenn ich derzeit nach Stuttgart schaue, denke ich nur, Scheiße, ist das jetzt auch eine Performance? Sind das Performance-Künstler, die da demonstrieren? Oder wenn ich nach Gera schaue, ist das Kunst? Ist das Demokratie? Was ist das? Das frage ich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Woche unseren Lesern und Zuhörern natürlich in diesem Fall in Erfurt und in Weimar. Nein, mit Kunst hat das reichlich wenig zu tun, auch wenn sicherlich ein paar dazwischen sind, die, einfach Angst haben um ihre Zukunft und möglicherweise einen Beruf haben, der im Augenblick sehr wackelig ist, vielleicht Alleinunterhalter sind oder tatsächlich normalerweise im Atelier stehen. Da kann es einem schon ziemlich heiß werden, wenn man in die Zukunft blickt. Trotzdem, schau mir das mal an. Sie haben Gera angesprochen. Wenn man die Stadt sieht im Augenblick, sie hat mehr Corona-Tote als alle anderen kreisfreien Städte in Thüringen, also weit mehr. Erfurt, Weimar ist ganz bis jetzt davon verschont geblieben, also keine Todeszahlen. Jena hat es offensichtlich in den Griff bekommen. In Gera ist es etwas deutlich schwerer. Drumherum ist Greiz, eine Region, die deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgt und nach wie vor die Fälle ja auch nicht so ohne weiteres in den Griff bekommt. Das heißt, wenn dort, und man sieht es ja auf den Bildern und im Fernsehen, ältere Leute, also Rentner auf die Straße gehen und renitent fordern, dass alle Beschränkungen fallen gelassen werden, dann muss man sich schon ein bisschen an den Kopf fassen und sagen, was ist da eigentlich los? Wenn ich das jetzt statistisch richtig sehe, fast die Hälfte aller Toten in Thüringen. Und man muss ja sagen, Thüringen ist ja nicht ganz so glimpflich bis jetzt durch diesen ganzen schweren Weg gekommen. Wenn Sie vergleichen, Sachsen-Anhalt haben deutlich weniger Opfer zu beklagen. Und selbst wenn Sie es zur Bevölkerungszahl in Relation setzen zu Sachsen, ist es bei uns höher. Das heißt also, wir haben hier schon Anlass, nach wie vor aufmerksam zu bleiben. Und insofern ist es ja doch zum Teil diese, ja, nicht erschütternd, aber sehr sorgenvoll zu sehen, was da für Leute sich da zusammenstellen, zum Teil Neonazis, zum Teil Verschwörungstheoretiker, Leute mit Aluhut auf dem Kopf, der ja jetzt so berühmt geworden ist als Kopfbedeckung. Also da muss man aufpassen. Aber trotzdem würde ich sagen, auch wir müssen sehen, ich glaube, dieser ganzen Truppe, es sind 200 Leute hier und 300 Leute da und vielleicht in einer Großstadt ein paar mehr. Wir sollten ihnen auch nicht ganz so viel Werbung machen. Wir sollten nicht den gleichen Fehler wie bei Pegida oder bei der AfD machen, indem wir diese hochschreiben und hoch durch Aufregung hohe Aufmerksamkeit geben. Also aufpassen.
Weil wir gerade bei Performance-Künstlern sind, Herr Kemmerich will sich mehr in der Landespolitik engagieren und sich der widmen. Und das könnte man ja als Drohung auffassen, oder?
Ja, das sagen Sie jetzt zu Recht. Er hat ja infolge seines Auftritts in Gera und des Entsetzens, dass es in der FDP gab, Sie sehen ja auch bundesweit sind die Umfragewerte von Herrn Lindner und seinen Truppen denkbar schlecht. In Thüringen wissen wir nicht, wie überhaupt sich die FDP weiterentwickelt. Und da werden immer wieder solche Sachen losgelassen, wenn der Mann aus allen Ämtern fliegt, die auf Bundesebene sind, will er sich stärker auf Thüringen konzentrieren. Das kann man schon als Bedrohung verstehen, da haben Sie vollkommen recht. Zeigt aber auch, was für schillernde, zum Teil merkwürdige Gestalten in die Politik bisweilen gespült werden und auch davon nicht lassen können. Wir sehen das ja in anderen Parteien auch im Augenblick, dass Leute, die offensichtlich Schaden ihrer eigenen Parteien zufügen, durchaus Unterstützung lokal bekommen und auf diese Art und Weise, sage ich es mal, sich eigentlich da, wo die Entscheidung getroffen werden müsste, nicht bewegt. Das ist bei Herrn Kemmerich, stellen Sie sich vor, der wäre jetzt noch Ministerpräsident mit diesen kruden Auffassungen. Das wäre für uns alle hier natürlich eine schwere Hypothek.
Kommen wir mal nach Greiz und nach Sundbarch. Das ist ja ein schönes kleines Flächenland in Thüringen. Kann man da überhaupt die solche Maßnahmen, Eindämmungsmaßnahmen für kleinere Orte separat machen? Müsste das in Greiz und Sonneberg passieren oder müsste man das landesweit machen?
Naja, ich glaube, wenn Sie den Anfang der ganzen Geschichte nehmen, dann haben die Ministerpräsidenten sehr schnell auf Merkel geschaut und alle schauten auf Merkel und die hat dann ziemlich mit ruhiger Hand durchgezogen an dieser Stelle. Und das hat bewirkt, dass Deutschland international in Deutschland selbst, wie immer, sieht man das kritisch, aber außerhalb von Deutschland sagt man, mein Gott, wie habt ihr das gut hingekriegt, mit welcher Ruhe und Beständigkeit ihr das gemacht habt. Und es ist ja auch so, dass 80% der Bevölkerung, die Umfragewerte sind ja enorm an dieser Stelle, sagen, es ist richtig gewesen, wir sollten auch nicht zu schnell aufmachen. Und selbst die Entwicklung bei der Bundesliga sieht man ja doch skeptisch angesichts dessen, was da eigentlich passiert. So, da gibt es natürlich diese sogenannten Hotspots, dann die Verantwortung zu delegieren auf eine Ebene, wo man wiedergewählt wird, wo man die Leute, die da beteiligt sind, kennt, ist aus meiner Sicht nicht ganz glücklich, weil natürlich da die Entscheidung immer wieder getroffen wird, ja, das sind doch unsere Leute, da passiert doch nichts und so weiter. Aber es bleibt ja sehr hoch, die Ansteckungsrate in diesen Regionen, vor allem in Greiz. Und wir wissen zwar, wie das passiert ist, das sind ja auch die berühmten Ischgl-Skifahrer, die das mitgebracht haben, und dass das im Augenblick auch sehr stark in Altersheim, Pflegeheim und medizinischen Einrichtungen kursiert. In Sonneberg ist es aus Coburg rübergekommen, da muss man auch sagen, also da ist die Nachbarschaft nicht immer ganz gut zu Bayern. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass man sie selbst allein entscheiden lassen kann. Dieses Dorf wird ein bisschen strenger angenommen, das andere nicht, da muss man schon auch als Land ziemlich genau hinschauen. Wir können es uns nicht leisten, dass von Greiz oder von Sonneberg aus wieder das Ganze ausstrahlt ins Land hinein. Wir haben ja durchaus auch positive Entwicklungen, die müssen wir ja auch mal vermelden. Nicht nur das, was da Leute demonstrierend rumschreien oder was da in Greiz passiert. Wenn ich das richtig sehe, Erfurt-Weimar, auch die Umland ist seit 7 Tagen ohne neue Fälle. Das ist ja auch schon eine Entwicklung, die wir, sage ich mal, sehen müssen und die wir auch nicht riskieren dürfen, dass sie wieder umgekehrt wird.
Hm. Der ausgebliebene Ansturm auf die Restaurants, hat das was mit Vernunft zu tun oder mit Bequemlichkeit, dass die Leute sagen, ach, sie wollen eigentlich unter diesen Umständen nicht ins Restaurant gehen? Allerdings, ich war in der Innenstadt gestern und das war alles wie immer. Die Leute saßen draußen in den Restaurants, aber so der richtige Ansturm war es dann letztlich doch nicht, oder?
Naja, also ich hatte auch als rein vom Außen her den Eindruck, ich bin ja auch schon die Woche mal in der Stadt gewesen, habe mir ein wenig Markt angeschaut, mal den Domplatz. Natürlich sind die Menschen nach dieser ganzen Geschichte verunsichert und mag sein, dass da jetzt nicht so durchgefeiert wird bis in die Nacht hinein, wie es früher der Fall ist. Das bedarf auch einer gewissen Zeit, dass sich auch wiederum Umgangsformen normalisieren. Und man muss ja sagen, jeder, der über 60 ist, muss ja auch gut überlegen, was er macht. Es trifft halt nach wie vor auch zu, dass das ist ja nicht nur Theorie, auch wenn viele sagen, auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Verwandtenkreis ist nichts passiert. Ich kenne es anders. Ich kenne auch tragische Fälle im weiteren sozusagen Bekannten- und Verwandtenkreis. Das heißt, das ist ja keine Fiktion da draußen. Insofern verstehe ich, dass viele Leute erstmal verhalten sind, erstmal sich anschauen wollen, was läuft da eigentlich, nicht leichtsinnig sind. Und das ist ja auch das Gute. Das hat ja das Land auch in eine Situation versetzt, die eben anders ist als in Italien oder in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, wo man ja auf 100.000 Tote langsam zusteuert. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Man kann nicht sagen, ja, das ist alles nur Fantasie und da will irgendein Bill Gates oder irgendwo im Hintergrund die Macht an sich reißen. Also all dieser Unsinn, der da ja dann noch verkündet wird. Das mag auch alles unterhaltsam sein, wenn man jemanden mit einem Aluhut sieht und der sagt irgendwas ins Mikrofon. Aber am Ende, sage ich mal, ist es doch eine ernste Angelegenheit. Und ich glaube aber, die Mehrheit der Leute, und das lässt ja doch auf 80%, sind dessen bewusst. Und insofern glaube ich auch nicht, dass das jetzt sofort alles von einem Tag auf den anderen wieder auf Hochtouren läuft.
Sich zu verabschieden, Abschied zu nehmen, wenn ein Mensch stirbt, der einem nah war, ist ein wichtiges Ritual, um das selbst zu verarbeiten. Jetzt hat nun Bodo Ramelow ganz privat sich verabschiedet, aber eine Privatperson ist er ja nun nicht. Wie finden Sie den Umgang mit dieser Trauerfeier?
Ja, Sie meinen jetzt die Nachricht, dass er noch in der Zeit, wo er als Ministerpräsident doch eine strenge Auflage wie andere Regionen in Deutschland erteilt hatte, dass eben nur der engste Kreis, Verwandte und vielleicht direkte Freunde an einer Trauerfeier im Freien natürlich teilnehmen dürfen. Und er hat so abseits der Sache gestanden, weil seine Nachbarin gestorben war und das Verhältnis sehr gut war. Das ist natürlich eine Konfliktsituation per excellence. Das heißt, ein Ministerpräsident muss wählen, ob er sich so korrekt als Politiker verhält oder als Mensch menschlich bleibt. Da kennen wir Bodo Ramelow, da kann er sehr emotional sein und ich kann auch das, was er da sagt, nachvollziehen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, naja, die Regeln gelten für uns alle. Es ist natürlich so, dass die Regel, dass man auf dem Friedhof, sag mal, in gebührendem Abstand jemanden verabschiedet, dass die Regel so streng gefasst worden ist seinerzeit. Ich glaube, sie war einfach übertrieben. Und das macht den Konflikt aus. Insofern vermute ich mal, werden die viele Menschen auch den Unterschied sehen, ob ein Herr Kemmerich sich ganz bewusst provokant in eine Demonstration mischt, ohne Mundschutz und dann auch von Herrn Brandner oder wen auch immer, diesen Poll aus dem Westen, den wir hier bekommen haben nach Gera, umarmen lässt und die sich da küssen oder was machen. Ich weiß nicht, was sie alles getrieben haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann, jemanden auf dem letzten Weg zu begleiten. Ich vermute mal, das wird eher, immer Politik spielt es ja auch immer eine Rolle, eher zu einem positiven Mitdenken führen, dass man sagt, gut, der Mann ist auch nur ein Mensch, führen. Das ist die Situation einfach an dieser Stelle. Und ich glaube, wir müssen auch in dieser Corona-Zeit auch die Dinge immer wieder auch in ihrer Komplexität sehen, dass auch Menschen in ihrer Reaktion zum Beispiel auch bei diesen Demonstrationen dabei sind, die einfach Existenzangst haben oder die vielleicht, ich muss jetzt so sagen, von sich aus ängstlich sind oder vielleicht auch manchmal sich verführen lassen, von wem auch immer. Da muss man aufpassen. Also trotzdem mit Reichsbürgern, Neonazis und was da alles da sich zusammenbraut, kann man sich nicht gemeinsam in einer Demonstration aufstellen.
Wenn ich den Namen Kalbitz höre, muss ich immer an Schlachthaus denken oder an ein blutiges Schlachthaus. Wird es jetzt eine blutige Schlacht innerhalb der AfD oder ist es auch nur Medienrummel und ein großes Theater?
Naja, beides. Ich glaube, es gibt einen Machtkampf, den haben wir ja schon wiederholt beobachtet und der etwas bürgerlichere, ich will nicht sagen bürgerliche, aber etwas gemäßigtere, bürgerlich würde ich sogar streichen, gemäßigtere Teil dieser AfD, vor allem im Westen, hat ein großes Unbehagen, dass da viele ihrer Mitglieder natürlich Angst haben, dass der Verfassungsschutz die Partei beobachtet, was dazu führt, dass unter Umständen ihre dicken Pensionen als Richter, als Offiziere, als Juristen, als Lehrer oder was auch immer da in Frage kommt, in Zukunft, möglicherweise gestrichen werden. Und Polizisten natürlich sich gut überlegen müssen, ob sie in einer Partei mitwirken, die vom Verfassungsschutz offen als rechtsradikal angesehen wird. Diese Auseinandersetzung findet statt, aber ich glaube, die sogenannten gemäßigten Kräfte, wenngleich ihnen der Umgang mit Höcke und Kalitz die ganze Zeit ja kein Problem bereitete und sie verteidigt haben, auch im Einzelfall, das wird höchstwahrscheinlich zu ihren Ungunsten ausgehen. Ich glaube nicht, dass der Brandenburgische Spitzenmann auf diese Art und Weise rausgekegelt wird. Und wir sehen ja auch, dass der ganze Flügel sich wieder formiert, dass der Höcke sich da wieder einmischt. Wir sehen ja, dass Gauland, dieser böse alte Mann, der ja lange Zeit CDU-Mann war und da ist wahrscheinlich ja auch seine großen Renten bezieht, dass der Mann da, sage ich mal, sehr direkt Rechtsradikale unterstützt, die Frau Weidel. Also das heißt, das ist noch nicht entschieden und auch dieser Zerfall, das wird zwar immer wieder betont, aber ich sehe ihn noch nicht. Die AfD ist eine Partei, die weit außerhalb des demokratischen Spektrums steht, denn in keiner Partei, die ich kenne, wäre es möglich, dass jemand so direkt bei den Neonazis mitgemischt hat und dass der nicht am nächsten Tag sofort, wenn was bekannt wird, die Ämter niederlegt und gar keine Diskussion entsteht in so einer Partei, ob jemand dieser Art noch Mitglied sein kann. Das heißt, die AfD beweist eigentlich durch diesen ganzen Prozess, den sie durchläuft, dass sie eine rechtsradikale Partei ist. Und da bleibe ich bei meiner These, jeder Arzt, jeder Lehrer, jeder Polizist, der in Thüringen dieser Partei folgt, ihr seine Stimme gibt an der Wahl oder als Kandidat sich aufstellt, kann nicht sagen, er hätte nichts gewusst. Nein, er unterstützt Rechtsradikale und ist selbst dann auch rechtsradikal.
Abschließend noch die Geldmaschine, das Kommerzsystem Fußball. Das ist egal, ob mit Zuschauer, ohne, was die Gefühle sind. Da geht es einfach um Geld und das muss fließen und der Ball muss rollen und der Rubel auch und der Euro auch, oder?
Ja, das ist sicherlich so. Wir haben uns ja schon in einer der vorangegangenen Sendungen darüber unterhalten. Ich bin ja selbst jetzt nicht der große Fußballfan. Ich schaue mir mal Weltmeisterschaften, Europameisterschaften an und auch mal ein spannendes Spiel, wenn es sich ergibt, ja. auch hier so, aber ich muss da nicht jedes Wochenende fiebern. Ich schaue die Ergebnisse an und mache mal ein paar Bemerkungen dazu. Dass da sehr viel Geld im Spiel ist und dass die Fans scheinbar nur noch am Rande des Geschehens eine Rolle spielen, das ist ja jetzt kein neues Thema. Darüber gibt es ja schon seit Jahrzehnten Diskussionen, dass sich der Fußball verändert hat mit diesen enormen Transfersummen, enormen Geldern, die da bewegt werden. Und dass so ein Ausfall, für so eine Sache enorme Folgen hätte. Nun haben wir viele Bereiche, wo wirtschaftlich Einschnitte zu erwarten sind. Die Amerikaner rechnen im zweiten Quartal mit 30% Rezession, also Minusentwicklung. Das heißt, das ist gigantische Werte werden da vernichtet. Da ist der Fußball natürlich eine Sache am Rande, aber er spielt psychologisch eine große Rolle. Das heißt, wenn es darum geht, Normalität vorzutäuschen, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind, ist natürlich irgendeine Art von Fußball, die öffentlich im Fernsehen gezeigt wird, und es ist ja gestern wieder geschaut worden, doch von enormer Bedeutung für einen kleineren, aber doch nicht unwichtigen Teil unserer Gesellschaft. Die Mehrheit fasst sich an den Kopf und sagt, es gibt Wichtigeres, Kindergärten, Schulen, andere Dinge, wo man testen müsste und wo man das vernünftig organisiert. Das ist ein vollkommen richtiges Argument. Aber die psychologische Wirkung von Fußball würde ich nicht unterschätzen, auch als Nicht-Fußball-Fan. Das heißt also, zeigen, dass man der Corona trotzt und dass die Herrschaften dann auf diese Art und Weise ihr Geld verdienen und nichts anderes geht es ja, wenn es Geisterspiele gibt. Das ist irgendwo eine bittere Begleiterscheinung, die wir in Kauf nehmen müssen. Es sind auch viele halbwegs normale Leute, die nicht ins Stadion gehen, aber die Woche für Woche am Fernseher sitzen und sich diese Spiele anschauen. Ich glaube, am Ende wird das eine Randgeschichte bleiben bei dieser ganzen Corona-Sache, dass der Fußball sich mit viel Geld wieder in den Vordergrund gespielt hat.
Herr Lauchthofen, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche, einen schönen Tag und recht herzlichen Dank.
Ja, eine schöne Corona-Woche, alle gemeinsam.
Danke, tschüss.
Bleiben Sie gesund. Tschüss.